dass du das so lange mitgemacht hast. Du siehst ja, ich habe schon meinen Pulli ausgezogen, mir wird schon warm hier. Gut, wunderbar. Also ich fange einfach nochmal an. Schön, dass ihr unseren neuen Podcast eingeschaltet habt. Wir starten heute mal direkt mit einer schweren Kost, mit dem Thema Jagd. Und zwar ist das eine notwendige Regulierung von großen Säugetieren wie Rehen, Hirschen, Wildschweinen, oder ist es eigentlich ein brutales Hobby? Und wir haben heute jemand dabei, der sich mit dem Thema Jagd sehr gut auskennt. Das ist der Knut Sturm. Den Knut kenne ich auch schon lange. Er stellt sich gleich selber vor. Ich kenne den Knut schon seit 25 Jahren und Knut ist ein alter Forstrebell. Also jeder, der für ökologische Waldwirtschaft kämpft, holt sich ordentlich Beulen und wird trotzdem hoffentlich alt dabei. Knut, am besten stellst du dich selber mal vor, bevor wir mit der kleinen Diskussion anfangen.
Ja, mein Name ist Knut Sturm. Ich bin seit 10 Jahren Leiter des Stadtwaldes Lübeck und habe vorher Forstwirtschaft studiert, ganz klassisch in Göttingen an der Fachhochschule. Habe dann meine ersten forstlichen Gehversuche in der Niedersächsischen Landesforstverwaltung gemacht und nebenbei dann noch Landschaftsökologie studiert, oder besser gesagt ökologische Umweltsicherung mit Schwerpunkt Landschaftsökologie in Kassel.
Ja, das hört sich jetzt erstmal nach schwerer Kost an. Wenn man draußen bei dir im Revier ist, dann stellt sich das so dar, dass du vielleicht mal für alle, die dich jetzt nicht persönlich kennen, dass du super liebevoll mit deinem Wald umgehst, im Prinzip jedem dicken Baum nachweinst, auch wenn du natürlich Geld verdienen musst. Und das ist in dem Wald, wenn man den kennt, auch wirklich in Ordnung. Der ist so ökologisch, dass sich konservative Förster bei Exkursionen manchmal rumdrehen und einfach rausgehen, weil sie es nicht aushalten. Das ja, muss man vielleicht dazu sagen. Und trotzdem schießt so ein netter Kerl wie du Tiere tot. Die Frage ist, warum?
Ja, das ist eine schwere Frage, glaube ich. Also die muss man sicherlich unterschiedlich oder kann man sehr unterschiedlich beantworten. Wir haben ja ein Konzept, was sehr naturnah den Wald bewirtschaftet. Und in dem Zusammenhang müsste man sich ja dann auch die Frage stellen, warum machen wir so eine zurückhaltende Waldwirtschaft und so ein intensives Jagdmanagement? Da kann man auch sicherlich unterschiedlicher Auffassung zu sein. Ich glaube, dass es die Hauptmotivation, das zu tun ist, dass wir halt immer noch auf einen Teil der Fläche Umbaubestände haben, also wobei Umbauen ist so der falsche Begriff, die werden umentwickelt und da spielt natürlich das Wild eine große Rolle. Wir leben in einer Kulturlandschaft und nicht nur in einer Naturlandschaft, wo man sagen könnte, okay, wenn wir die Rahmenbedingungen geschaffen haben, die fürs Waldwachstum in Ordnung sind, dann gedeiht das alles vor sich hin und da gibt es auch Tiere drin, das ist ja okay, aber wir haben halt eine Kulturlandschaft mit einem massiven Maisanbau, der bestimmte Wildtierarten fördert. Und auch ansonsten ist es so, dass diese Arten, also einige von den Wildarten, relativ starke Populationen haben und die durch die Jagd dann in den benachbarten Revieren also auch noch auf einen relativ hohen Bestand gehalten werden. Das heißt also, wir füttern die Tiere, wenn es denen schlecht geht, und wir schießen sie, wenn es denen gut geht. Das sind ja alles so Dinge, die man sicherlich diskutieren kann, aber wir tun es halt, weil wir unsere jetzigen Nadelholzreihenbestände und nicht so naturnahe Bestände einfach gerne naturnäher gestalten wollen.
Vielleicht für die Zuhörer, die es nicht ganz so wissen, was ist denn eigentlich schlimm an vielen Rehen und Hirschen?
Naja, die fressen natürlich die Naturverjüngung auf. Das heißt also, die fressen sozusagen die kleinen Bäume, die sich verjüngt haben und die neue Generation bilden sollen. Die werden sozusagen zurückgebissen. Da ist jetzt erstmal ein Punkt, der ganz wichtig ist, den man verstehen muss. Diese Bäume würden sich natürlich irgendwann immer auch durchsetzen, egal ob sie gefressen werden oder nicht. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und wir Menschen sind natürlich ungeduldig. Also wollen wir es, dass es möglichst schnell passiert. Wir wollen ja auch, wenn wir oben einen Baum geerntet haben, dass der möglichst schnell rausgeht. Das heißt also, da spielt viel auch der Faktor Zeit eine Rolle. Und durch diesen Faktor Zeit, also wo wir was beschleunigen wollen, wollen wir natürlich auch naturnahe Bestände dann eben möglichst schnell wieder herstellen. Und dazu brauchen wir eher für eine bestimmte Übergangszeit niedrige Wildbestände.
Gut, also wenn ich das richtig verstehe, und so ähnlich sehe ich das ja auch, ist es nicht nur, aber doch ganz stark ein ökonomischer Schaden. Also ökologisch, da könnten wir jetzt stundenlang drüber diskutieren, ja. Aber erstmal natürlich für Forstbetriebe auch ein ökonomischer Schaden, weil eben kleine Bäume wie eine Hecke immer zurückgehalten werden und das dauert einfach dann 10, 20, 30 Jahre länger, bis die groß werden und die werden dann halt auch ziemlich krumm und verkrüppelt groß, also nicht gut zum Bretterschneiden. Aber
ja, und das ist das eine. Ich meine, der zweite Punkt ist ja dann auch, wir haben eine bestimmte Artenausstattung in unseren Wäldern und die ist ja sowieso durch die Forstwirtschaft schon mal relativ massiv verarmt. Das heißt, also wir hätten in Deutschland auf großer Fläche so mit 30 bis 50 holzigen Gewächsen zu tun, die in den Wäldern halt vorkommen. Und von denen, und wenn man sich jetzt die forstliche Diskussion anguckt, unterhalten wir uns also, wenn normalerweise über 4, wenn es hochkommt, mal über 7 Baumarten. Und auch da spielt ja dann das eine große Rolle, wie schnell man diese Baumarten haben will oder wie viel man von den anderen 20, 25, 30 Arten halt haben will. Ja. Und die sind natürlich Leckerlis für die Rehe vor allem. Die sind so, die mögen halt gerne, was selten ist und die fressen die dann halt raus. Und da ist natürlich die Frage, wollen wir das, dass das so ist oder dass diese Baumarten weniger da sind oder sind es nicht vielleicht auch Baumarten, die für den Klimawandel zum Beispiel als Adaption für die Zukunft auch eine gewisse positive Rolle spielen?
Gut, sagen wir mal so, in Lübeck, ich habe es mir selber angeguckt, funktioniert das, ne? Also das wächst fast urwaldartig. Man kann ja die bewirtschafteten von den geschützten Flächen, also wo kein Holzeinschlag stattfindet, kaum unterscheiden, muss man ehrlicherweise sagen, weil ihr auch sehr, sehr schonend Holzernte betreibt. Aber auf dem Großteil der Fläche, ich würde mal einfach sagen 99%, ohne jetzt genau die Zahl zu kennen, der Fläche in Deutschland funktioniert es ja nicht. Das heißt, es wird seit mindestens 70 Jahren, wahrscheinlich schon seit 100 Jahren geschossen, zunehmend auch. Und trotzdem wird draußen im Wald, werden die Laubbäume aufgefressen und es bleiben überwiegend die nicht so beliebten Nadelbäume wie Fichte und Kiefer übrig. Das heißt, man hat schießt seit 70 Jahren mehr oder weniger alles, was man irgendwie vors Gewehr kriegt und trotzdem funktioniert es ja nicht. Warum eigentlich? Also es werden ja jedes Jahr, wenn man liest, also ich habe hier mal die Zahlen von 2018, 2019, da sind 134.000 Hirsche, 600.000 Wildschweine, 1,2 Millionen Rehe, plus übrigens 200.000 Hasen, über 400.000 Füchse. Es wird geschossen und trotzdem wächst der Wald draußen nicht richtig. Also da drängt sich ja die Frage auf, funktioniert denn das eigentlich nicht richtig? Also von euch, von kleinen Inseln mit super engagierten Leuten mal abgesehen.
Naja, weil immer, es wird viel geschossen, aber das ist immer noch zu wenig, nicht? Also um das schneller in Gang zu kriegen. Und es spielt natürlich immer eine große Rolle. Es ist ja nie ein Faktor alleine. Also wir haben einfach eine Kulturlandschaft, die ist relativ stark verändert. Und wir haben außenrum beispielsweise, wenn man mal Wildschweine nimmt, die sind ja relativ stark zugenommen. Und die profitieren im Augenblick von diesem völlig kaputten Maisanbau, der betrieben wird. Und dadurch haben die optimale Lebensbedingungen.
Ich will mal ganz kurz einhaken darf. Ja. Wildschweine haben ja einen ähnlichen Verdauungstrakt wie wir. So, ne, also ganz grob wenigstens. Und der Maisanbau endet ja im Oktober. Ne, das ganze Zeug geschreddert, da fallen noch ein paar Sachen daneben, aber das reicht ja nicht für den Winter. Ist es nicht eher die Winterfütterung? Also wenn man sich draußen in der Landschaft anschaut, was da an Körnern rausgefahren wird. Es gibt ja Untersuchungen, Ökologische Jagdverband hat es mal gemacht, aber ich glaube auch Versuchsanstalten in Bayern, dass ein Großteil der Winternahrung der Wildschweine mittlerweile aus Körnermais besteht, den die Jäger rausfahren, um den Wildschweinbestand über den Winter zu hieven.
Das ist der nächste Faktor, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Also wir schießen halt in den Notzeiten und wir füttern in den Notzeiten. Also
du ja nicht, ne?
Ich nicht, also wir
wenn du hier sagst, als Jäger, ne?
Also wenn ich sage jetzt wir, meine ich die Jäger, also oder die klassischen Jäger. Ja. Und die klassischen Jäger füttern halt den Winter durch, um die Tiere halt durch die sogenannte Notzeit zu bekommen. Das ist das kann man machen, muss man aber nicht machen. Wir machen es eben nicht. Und ich glaube, das wäre auch schon der erste Punkt, um weniger zu jagen. Aber warum wird denn gejagt? Also und warum sind Jäger draußen? Die jagen natürlich auch, weil das für sie ein Hobby ist und weil es für sie ein bestimmtes Erlebnis ist, draußen in der Landschaft zu sein. Also die wollen dann halt auch was sehen. Und wenn wenig da ist, dann sieht man natürlich auch logischerweise weniger und dann hat man auch weniger zu schießen. Also das ist die logische Konsequenz. Und dann wird halt da was getan, was man zum Wohle der Tiere tut, in Anführungsstrichen muss man ja da eher sagen, weil man sie dann hinterher totschießt. Also ich meine, es gibt ja, ja das, das ist es gibt ja noch viel perverser, wenn man sich das anguckt mit den Fasanen oder sowas, wo dann eben, die werden vor der Jagd ausgesetzt und werden dann hinterher abgeschossen, nur damit man eben dieses, ich würde mal sagen, so eine Art Entscheidung über Leben und Tod halt mal spürt, und dann schießt man da. Das ist natürlich nicht mit dem zu vereinbaren, wie ich Jagd mir vorstelle, weil wir gehen zur Jagd, weil wir unseren Wald sozusagen in einen naturnahen Zustand überführen möchten. Und das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz.
Ich meine, ich habe das ja wirklich bis vor, würde man sagen, 5-6 Jahren genauso gesehen. Also man muss mehr schießen, damit die kleinen Laubbäume eine Chance haben zu wachsen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, flächig funktioniert das ja nicht. Also punktuell kann das funktionieren, wenn man sehr viel schießt, setzen ja zwei Effekte ein, es gibt weniger Rehe und die noch da sind, trauen sich nicht mehr so sehr in diese Flächen rein, wenn die nicht so groß sind. Bei euch, ihr habt ja 50 Quadratkilometer plus minus, da spielt das keine Rolle, so weit laufen die Rehe ja nicht weg. Aber nur mal angenommen, das Experiment würde ich gerne mal machen. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, aber man würde mal 1-2 Landkreise jagdfrei machen und mal schauen, wie das Wild sich verhält, weil viel spielt ja auch das Verhalten eine Rolle. Die Rehe haben Angst, sich dem Menschen zu zeigen, weil sie wissen, wenn der Mensch da irgendwo auf dem Hochsitz sitzt, dann schießt er und ich bin hinterher tot. Das wissen die ja auch, die Tiere, dass der Mensch gefährlich ist. Also bleiben sie tagsüber im Wald und fressen dort genau das, was sie ja nicht machen sollen, nämlich die kleinen Laubbäume. Wenn man nicht jagen würde, würden die sich auch tagsüber auf die Wiesen stellen, möglicherweise nicht so viel Schaden im Wald machen. Und wenn da kein Jäger wäre, der, ich sage jetzt mal, 50.000 Euro bezahlt pro Jahr mit allem drum und dran, um zu jagen und deswegen auch füttert, damit er einen hohen Wildbestand hat, also wenn das wegfällt, dann würde sich das natürlich regulieren, genau wie bei Eichhörnchen zum Beispiel, ne? Also die füttert im Wald ja auch keiner. Und dort reguliert sich der Bestand auch selber, natürlich, indem ganz klar auch Tiere verhungern. Das ist in der Natur so. Also es würde nicht gefüttert. Die Rehe würden auch tagsüber auf die Wiesen raus, weil sie keine Angst vor Menschen haben. Könnte das die Situation nicht insgesamt in Deutschland entspannen?
Also es gibt ja relativ gerade eine ganz neue Untersuchung, und zwar haben das ist in Mitteleuropa, hat man mal so eine Metastudie gemacht und hat mal geguckt, wie sich das Verhalten eigentlich ändert unter dem Einfluss des Luchses und des Menschen. Also und das hat man einfach mal verglichen, und da ist halt bei rausgekommen, dass zum Beispiel, dass die unter dem Einfluss des Jagddruckes werden die Rehe zu nachtaktiven Tieren, genau das, was du gerade eben beschrieben hast, und während wenn der Luchs die vorherrschende Regulationsmechanismus ist, dann sind die Rehe Tagtiere. Das ist ja auch ganz logisch, dann sehen sie nämlich ihren Feind.
Ja,
also so, das heißt also, ne, also das ist ja erstmal so, das kann man ja erstmal, finde ich, so ganz gut für sich verhalten. Das heißt also, die Tiere passen sich relativ schnell den äußeren Gegebenheiten an, und das sind ja dann eben auch Anpassungskünstler, und das geht dann auch wirklich in einem relativ schnellen Zyklus. Und jetzt zu der Bestandesgröße, die man da anstrebt. Ich glaube, das Hauptphänomen ist ja, dass unser Jagdgesetz eigentlich an sich schon mal völlig falschen Ansatz hat. Weil das Jagdgesetz geht davon aus, dass wir einen stabilen Wildbestand haben wollen. Das heißt, und der soll möglichst niedrig sein, damit er nämlich dann zulässt, dass die Tiere so wenig sind, dass die kleinen Pflanzen sozusagen durchkommen. Und das ist ja schon mal der Unsinn an sich. Weil es gibt nichts, was stabil ist in der Natur. Das Einzige Stabile ist, dass es sich permanent verändert. Das heißt also, es gilt auch für die Wildbestände. Und die Wildbestände sind dann eben unter diesem Einfluss auch von Tieren, die dann immer mal wandern. Also auch gerade, wenn man jetzt Wolfspopulationen sich anguckt, das ist ja auch relativ gut untersucht. Die haben so in sich genommen 50.000 Hektar ein Rudel und bejagen aber immer relativ intensiv 10.000 und dann wechseln sie wieder woanders hin. Das heißt also, es entstehen immer wieder Zeiten, wo der Prädatorendruck, also der Druck von den Beutegreifern geringer ist und sich dann die Natur wieder regenerieren kann. Aber das passt natürlich überhaupt nicht in unser Planungswesen rein. Da machst du ja jeden, der eine Planung macht, der macht ja da wahnsinnig mit, weil er sozusagen einen völlig zufälligen Prozess irgendwie in Zahlen fassen muss. Und das funktioniert natürlich nicht.
Also,
die Möglichkeit wäre jetzt, das Jagdgesetz anzupassen, riesengroße Regionen zu machen und dann zu sagen, so, wir jagen 3 Jahre mal ganz intensiv und dann machen wir, bis eben die Bäume wieder gefressen werden, warten wir mal ab und gucken mal. Aber in diesen 3 Jahren versuchen wir dann mal wirklich in kleineren Regionen alles zu bekommen. Das wäre wahrscheinlich deutlich naturnäher, als wenn wir jetzt immer versuchen, mit einem gleichmäßig hohen Druck den Bestand gleichmäßig niedrig zu halten, weil dieser niedrige Wildbestand ist ja auch nicht natürlich. Das heißt also, das ist ja irgendwo, der würde ja, es wäre ja der Wechsel sozusagen, das, was man da macht. Da kann man jetzt auch wieder diskutieren, und das gibt es ja durchaus, also diese Leute, die die sogenannte Mega-Herbivoren-Theorie vertreten, die ja dann sagen, da rennen ja da ganz viele Rehe rum und das ist ja, die fressen alles auf und das ist eigentlich nur noch so eine lichte Savanne hier bei uns gewesen früher. Das ist natürlich genauso unsinnig, weil letztendlich die auch negieren, dass diese Wildbestände immer von einem zum anderen Bereich wechseln und natürlich auch trotzdem Lieblingsecken haben. Mhm. Nicht? Denn da muss ich ja nur mal einen tropischen Regenwald gucken, da rennen auch Elefanten rum. Also ich meine, die hätten normalerweise in so einem tropischen Regenwald ja nicht so ganz viel Platz. Nicht? Aber die haben da natürlich auch eine Ecke, diese auf Dauer mal waldfrei halten, und sowas gäbe es in Mitteleuropa mit Sicherheit auch.
Ja, aber nochmal, das wäre eigentlich so meine Wunschvorstellung in Bezug auf Forschung, dass man mal ausprobiert, was passiert dann, wenn man gar nicht jagt. Weil es funktioniert eben auf dem Großteil der Fläche, funktioniert es ja nicht. Die Wildbestände steigen ja sogar an. Mhm. Wenn man nicht mehr jagt, haben Jäger keine Motivation mehr, den Wildbestand künstlich zu erhöhen. Das heißt, die Fütterung fällt weg und gleichzeitig der Druck, tagsüber im Wald zu stehen. Ob das nicht unterm Strich, also für Lübeck wird es sicher nicht besser, weil ihr jagt ja im Prinzip wie Wölfe, aber ob das nicht insgesamt für die gesamte Waldfläche in Deutschland eine Verbesserung darstellen könnte. Ich weiß, es ist eine ketzerische Frage, weil man die Entwicklung dann nicht mehr im Griff hat. Deswegen würde ich ja auch erstmal sagen, weil ich ja die Lösung nicht kenne, macht man das mal auf einer ausreichend großen Fläche. Das ist auch alles utopisch, das würde ja kein Mensch mitmachen, aber 2-3 Landkreise, eine ausreichend große Fläche, wo man sagt, lass mal gucken, wie sich die Dynamik entwickelt. Und dann kann man immer noch mal nachregeln und sagen, okay, klappt nicht oder es gibt unerwünschte Konzentrationen. Einfach nur mal als Großversuch, ob das eine Option wäre, auch aus deiner Sicht, oder ob du Angst hättest und sagst, nee, also aktuelle Forschung sagt, das kann nicht klappen.
Nee, also ich glaube erstmal, weil es ja keiner gemacht hat, kann man ja nicht sagen, dass es nicht klappt. Mhm. Bevor man es nicht ausprobiert hat, ist das immer eine schlechte Aussage.
Ja, das ist schon mal gut. Ja, ja. Genau.
Und ich denke mir, wir müssen genauer gucken, wo man solche Bereiche macht. Also ich kann mir sowas vorstellen, und als erster Versuch sollte man sowas dann auch auswählen. Da sollte man nicht in Landkreise gehen, die jetzt durch eine Extremlandwirtschaft gekennzeichnet sind, weil ich glaube, das wird nicht funktionieren. Wo man es machen könnte, wäre, dass man hingeht und sagt, ich gucke mal in Landkreisen, die eine hohe Bewaldungsprozent haben, also im Mittelgebirge irgendwo sind, und dann könnte man in solchen Regionen, könnte ich mir vorstellen, würde so ein Versuch mal durchaus Sinn machen, sowas auszuprobieren, weil ich auch glaube, dass da so eine Populationsdynamik dann durchaus entstehen könnte, die eben ansatzweise, man müsste dann auch gucken, dass die Rahmenbedingungen stimmen, also es wäre natürlich wunderbar, wenn es dort Luchse und Wölfe gäbe, ne?
Richtig.
Das wäre dann nochmal, dann kommen ja nicht mehr so ganz viele Landkreise
zur Frage. Ja, aber wo gibt es denn sowas aktuell? Weiß ich, hast du Harz vielleicht? Oder?
Also ich könnte mir in Brandenburg, könnte ich mir sowas vorstellen, nicht? Da gibt es Landkreise, die sind relativ waldreich und sind im Flachland, und da gibt es auch eine gute und ausreichende Wolfspopulation. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, wie es ist im Bayerischen Wald, wie stark da die Wolfspopulation mittlerweile ist, keine Ahnung.
Ich glaube, es ist noch zu schwach, glaube ich.
Also wir müssten irgendwo ins Flachland gehen, und da ist eigentlich aus meiner Sicht ich glaube, das geht wirklich nur Brandenburg, Mecklenburg, und da hat man natürlich die Konflikte mit der Landwirtschaft, nicht?
Ja, also, klar. Also es ist so,
also, die drehen völlig. Die sitzen natürlich da, haben das Lätzchen um und freuen sich über den Mais, nicht?
Gut, aber da muss man sagen: Im Winter würde halt, vorausgesetzt, es gibt nicht viele Eichel- und Bucheckern, würde eben ein ganzer Teil des Überbestands auch wieder verhungern, wie das von der Natur eben vorgesehen ist. Wäre meine Theorie. Ob das stimmt, weiß ich ja nicht.
Das Spannende ist ja. So mit der Mega-Herbivoren-Theorie, da setze ich mich ja ab und zu mal auseinander. Ja. Auch da hat es dann zwangsläufigerweise, weil es immer wieder Leute gibt, die da was gemacht haben. Und da hat es gerade auch in einer nordeuropäischen Fachzeitung einen sehr guten Artikel drüber gegeben. Die haben mal untersucht, weil sie der These nachgegangen sind, dass auch diese Mega-Herbivoren ja irgendwie groß in den Erdwäldern vorgekommen sein müssen, also während der Eiszeit. Und die haben jetzt ein Gebiet freigelegt oder haben da Tiere gefunden, die waren im Permafrost eingeschlossen und da konnten sie die Mägen untersuchen. Und wenn es diese Mega-Herbivoren-Theorie richtig ist, dann müsste ja auch eine Steppenvegetation da gewesen sein.
Ja.
Und die haben die Mägen auseinandergenommen und haben in den Mägen nichts anderes gefunden, als in den normalen Wäldern halt vorkommen. Heißt also, die sind durch Wälder gelaufen. Ja? Und zwar, wenn die Pflanzen, die sie da gefunden haben, sind auch typische Pflanzenarten von den geschlossenen Wäldern. Die sind also durch geschlossene Wälder gelaufen. Also diese Mega-Herbivoren-Theorie, glaube ich, kann man spätestens nach dieser Veröffentlichung wirklich ad acta legen.
Vielleicht muss man das noch für die Zuhörer noch mal ganz kurz sagen. Mega-Herbivoren-Theorie, du hast ja vorhin schon mal angerissen, Theorie der großen Pflanzenfresser wie Wiesent, Wildpferde, Auerochsen, die so viel Bäume weggegrast haben, dass eine Steppe oder eine Savanne, also mit lockerem Baumbestand entstanden ist, sodass man eigentlich sagen muss, so richtigen Wald hat es eigentlich erst gegeben, als der Mensch daherkam und hat alle Tiere totgeschossen mit Pfeil und Bogen und dadurch konnten sich die Buchenwälder erst oder überhaupt große Urwälder ausbreiten. Genau. Und dieser aktuelle Befund sagt, also zumindest dort, wo man es untersuchen konnte, sah das anders aus. Die sind durch Waldlandschaften gelaufen und nicht durch
Graslandschaften. Genau, haben sich auch von den ganz normalen Waldpflanzen ernährt. Ne? Das heißt also, das ist, was aber auf der anderen Seite heißt, da war natürlich ein großer Weideeinfluss. Ne? Das ist ja nicht so, dass es da keinen Weideeinfluss gegeben hat und trotzdem war da ein geschlossener Wald.
Das heißt also nur mal umgekehrt, wir haben ja große Pflanzenfresser, die aktuell so ganz allmählich nach Deutschland zurückkommen. Ich sage jetzt mal der Elch, das ist ja echt ein Waldhirsch, der mit Vorliebe an Laubbäumen rumfrisst. Ja. Was würdest du denn sagen, wenn auf einmal Elche bei euch einziehen?
Weil ja super, fände ich total klasse, wenn er den Wolf mitbringt, der im Gefolge dann immer kommt, dann bin ich ja noch begeisterter. Ne?
Ja, weil also so ein Elch, der haut ja schon ganz schön was weg jeden Tag. Ne? Ich habe das auch, ich habe mir das für öfter in Skandinavien auch schon mal angeguckt. Der grast wirklich ordentlich in jungen Laubwaldbeständen rum. Also die haben da sehr viel Nadelwald, aber er frisst ja mit Vorliebe auch Vogelbeeren und solche Sachen daraus. Da kann er mich schon auch natürlich auch das Herz bluten, wenn man da gerade so schöne Eichen und Buchen hochkommen hat.
Ich glaube, als wenn der Elch bei uns in die Landschaft reinkommen würde, wüsste ich ja, wo der rumläuft. Nicht? Der würde bei uns an den großen Flüssen rumlaufen und sich in den Erlenbruchwäldern die Weiden reinziehen. Genau. Ne? Also das würde er dann natürlich machen. Ja, super.
Kann er machen. So. Und übrigens, meine Vermutung, wenn man das ableitet aus anderen Landschaften, Auerochse, Wiesent, Wildpferde sitzen ja auch in den Tälern. Ne?
Ja klar,
da ist ja das fetteste.
Genau. Das ist ja völlig, völlig klar. Aber was ja nochmal spannend ist, auch wieder an dieser Arbeit ist, dass die Tiere, die sie da gefunden haben, die hatten ganz normale Pflanzenarten in ihrem Bauch, die in den geschlossenen Wäldern vorkommen. Das heißt also, was das Spannende dabei ist, wir haben wahrscheinlich eine Kombination, wir haben ein völlig falsches Bild und ein völlig falsches Feindbild von diesen Tieren, dass die den Wald sozusagen tatsächlich zerstören. Also die machen den Wald wahrscheinlich anders und der sieht völlig anders aus, ja. Aber es ist kein lichter Savannenwald, sondern wir haben wahrscheinlich ein Mosaik, ein viel stärkeres Mosaik, als wir es im Augenblick in unserer Landschaft halt haben, nämlich dieses Mosaik von kleinen Freiflächen, die vielleicht auch mal relativ lange freigehalten werden, also auf längere Zeit, vielleicht auch mal 100 Jahre, 120 Jahre, weil da denn Elch steht, nicht, mit seiner Familie in der Tradition immer schön die ankommenden Pionierbaumarten zurückfrisst und nebenan, wo es denn geschlossener, dunklerer Wald ist, da ist dann vielleicht weniger oder da rennt nur ein Wiesent mit ein Stück Rotwild durch die Gegend und ab und zu mal ein Wolf hinten dran. Das war's denn so. Und wir haben da also dieses Mosaik, das ist, glaube ich, viel stärker ausgeprägt. Und was wir halt immer haben wollen, ist als Menschen, denn natürlich, wir möchten immer einen ganz bestimmten Wald, weil wir uns unseren Wald deshalb ja auch Wald bauen, weil wir unseren Wald bauen mit einer bestimmten Struktur, mit einer bestimmten Artenzusammensetzung. Und das ist, glaube ich, der Fehler, den wir da grundsätzlich
haben. Aber hier kommt ja jetzt was ganz Interessantes ins Spiel. Also ich finde, das klingt super spannend und das wäre etwas, was man ganz entspannt auch zulassen könnte, wenn dieses Wechselspiel von Weidetieren, großen Weidetieren, Hirschen, die wir ja noch haben und Lücken und dichteren Beständen, das würde alles funktionieren. Nur Forstwirtschaft lockert ja alle Waldbestände auf. Also wie gesagt, ihr macht das ein bisschen anders, aber ihr werdet ja auch dafür heftigst angefeindet. Selbst von Ökoförstern werdet ihr in den Hintern getreten oder sagt, Freunde, bitte entspannt euch, ihr wirtschaftet ja auch äußerst erfolgreich. Aber gut, ist ein anderes Thema. Nur normale Förster, auch Ökoförster, lichten Wälder ja so stark auf, dass da höchstens noch die Hälfte der Bäume steht wie an einem natürlichen Wald. Das heißt, wir haben ja quasi menschlich aufgelichtete Wälder, das gibt Licht auf dem Boden, es gibt viele Gräser und Kräuter. Ist das nicht auch eine Art Wildfütterung und auch Ursache dafür, dass Wildbestände steigen?
Naja, also das, was ja die Förster, auch die Naturgemäßen im Übrigen ja immer machen, die sagen ja, aber wir brauchen auf der gesamten Fläche immer Verjüngung. Das ist ja auch so. Ne? Und dann wundern sie sich, dass das Weideunkraut, Buche auf der gesamten Fläche vorkommt. Ne?
So, und da sind auch eine schöne Bezeichnung für Buchen.
Und die Edellaubhölzer sind dann da verschwunden, nicht? Weil man natürlich auch diese Lücken, der klassische Lückendynamiker, die Edelhölzer, die Lücken gar nicht so sehr hat, sondern den Bestand eigentlich immer konsequent in so einer Lichtstellung hält, wo man auch eine ganz bestimmte Struktur haben will. Das ist genau das, was ich meine. Also das ist viel zu statisch betrachtet und man muss eben einfach gucken, dass man da die Strukturen, die sich in den Natur- oder Urwäldern bilden, halt auch viel stärker wieder reinlässt, weil diese Strukturen, die man dann in den Wäldern hat, die sind ja dann letztendlich nachher auch Garant dafür, dass dort auch möglichst viele Arten halt letztendlich vorkommen.
Aber das wirft für mich viele Fragen auf. Also wir haben bei uns Versuchsflächen, sehr kleine, das ist nicht repräsentativ, aber sehr kleine Versuchsflächen gehabt. Völlig geschlossene Altbuchenwälder, über 200 Jahre alter, wo selbst Kirsche im dunkelsten Buchenwald wächst. Ne? Ja. Das darf die eigentlich gar nicht, das ist ja eine Lichtbaumart. Und nebendran, da ist durch Windwurf alte Fichtenplantage umgefallen, ist die Vegetation explodiert. Und in dieser offenen Fläche, die so ein bisschen Savannencharakter hat, da haben wir über 3 Jahre rückgerechnet 60% aller Laubbäume abgefressen. Und in diesem alten Buchenwald waren es nur 0,5. Ne, ja. Also das heißt, das ist das, was du eben auch gesagt hast, diese dunklen alten Wälder, die sind eigentlich gar nicht interessant für Pflanzenfresser. Und wenn man das so macht wie ihr habt ja auch sehr dunkle Wälder, ne, also mit vielen dicken alten Bäumen, wo es eben sehr, sehr schattig ist. Ob das nicht diese selben Effekte hat oder zumindest ähnliche Effekte wie eine starke Jagd. Also wenn man einfach wenig Holz rausholt, also du siehst dich ja hier immer um die Frage rum, ist Jagd wirklich notwendig oder ist der Schlüsselfaktor nicht eigentlich natürlichere Wälder, sodass Jagd immer weniger eine Rolle spielen muss, wenn das alle auf großer Fläche so machen würden wie ihr in Lübeck?
Also ich glaube, das geht immer dann, wenn man relativ naturnahe, auf großer Fläche naturnahe Rahmenbedingungen hat. Dann wäre ich da sofort dabei. Aber wir leben hier zum Beispiel in Lübeck und Umgebung in einer Landschaft, da haben wir 20% Wald. Und außenrum ist eine relativ intensive Landwirtschaft. Und in Lübeck Richtung Stadtnähe auch ein bisschen mehr alternative Landwirtschaft. Also das ist ja auch schön. Aber da ist einfach, ich glaube, die Landschaft ist da zu stark verändert. Wo man solche Sachen wirklich mal ausprobieren müsste, wäre in solchen Landschaften, wo wir große Waldprozente haben.
Also hier in der Eifel zum Beispiel, 70% haben wir hier bei uns.
Ja, und dann gibt es ja auch durchaus, also dass man dann sich mal überlegt, welche Wanderwege hat es da gegeben. Nicht? Da haben wir uns ja eben gerade mit den Tieren drüber unterhalten, mit den großen Tieren, denen man dann eben auch wieder die Möglichkeit gibt, überhaupt durch die Landschaft zu wandern. Also dass die wieder Bachtäler aufsuchen, wo sie, Weiden fressen können, die sie ja sonst auf den Flächen ja eigentlich kaum mehr gibt. Mhm. Was denn die typische Winternahrung von solchen großen Pflanzenfressern dann wäre. Und ich glaube, da kann man eine Menge machen, könnte man eine Menge machen. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob das wirklich durchsetzbar ist.
Das ist ein schwieriges Thema.
Und ich glaube, da stößt man auch bei der Jagdlobby auf ein relativ starkes Unverständnis, weil die natürlich ihre Tradition, die ja gar nicht so alt ist, wie sie immer tun, eigentlich ganz gerne erhalten wollen. Also das klassische Argument, das haben wir schon immer so gemacht das müssen wir dann, das können wir jetzt nicht ändern.
Ne? Also ich glaube, das wäre auch nochmal eine komplett eigene Sendung, wenn wir auf die traditionelle Trophäenjagd eingehen. Ja. Aber selbst unter modernen Aspekten, denke ich, wir kommen natürlich auch langsam zum Ende, kann man mal zusammenfassen. Es wird wahrscheinlich nicht überall funktionieren, so wie ich persönlich mir das vorstelle, aber so wie ich das bei dir rausgehört habe, wäre es vorstellbar, dass man das zumindest mal in Gebieten, die noch eine halbwegs natürliche Waldbedeckung haben, und zwar wirklich großflächig. Das müssen mehrere hundert Quadratkilometer Minimum sein. Ja. Also am besten mehrere tausend eigentlich. Ne? Also wer die ganze Eifel nur mal als Beispiel ist, ist ja ein großes Mittelgebirge, 5000 Quadratkilometer, ist ja schon utopisch, das werden wir nicht hinkriegen. Aber wenn man eine Landschaft ausfindig macht mit ausreichend großen, halbwegs natürlichen Waldbeständen, hohe Waldbedeckung, dort könnte man es zumindest mal ausprobieren. Ne? Ob das dann so passt, ob das groß genug ist, weiß man nicht. Und dass es in Stadtnähe mit verinselten Waldflächen, selbst wenn die 10, 20, 30 Quadratkilometer groß sind, das sind ja alles keine Größen für Wildtiere. Mhm. Da wird es wahrscheinlich schwierig, aber anfangen würde man sinnvollerweise mal, wenn man sowas mal ausprobieren wollte, jagdfreie Gebiete, hohe Bewaldungsgrad, dünn besiedelt, das mal austesten. Das hätte ja auch einen ganz anderen, charmanten weiteren Vorteil, dass Wildtiere endlich mal wieder beobachtbar würden. Also ähnlich wie Vögel. Ich war heute auf der Pferdeweide bei uns. Da kommt man auf die Krähen, Dohlen bis auf 10 Meter ran. Das ist einfach schön. Ne? Dieser Aspekt, der wird ja heutzutage völlig vernachlässigt. Wir leben in einer der Landschaften mit einer der höchsten Säugetierdichten der Welt, und man sieht die nicht, die Tiere. Ne? Mhm. Zumindest, wenn man nicht ständig im Wald unterwegs ist. Also das wäre zumindest mal ein schöner Versuch. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, Knut, dass du dich mit mir über das Thema ausgetauscht hast. Man muss im Vorfeld sagen, wir haben hier heftigst mit technischen Problemen gekämpft. Also der Kampf mit der Technik hat länger gedauert als das Gespräch jetzt. Deswegen freue ich mich, dass du tapfer durchgehalten hast und interessante Einblicke gegeben hast. Ich habe selber was dazu gelernt. Also diese Studie zum Beispiel über die großen Pflanzenfresser in Skandinavien, die kannte ich noch nicht. Finde ich super spannend. Und ja, also wie gesagt, wir beide tauschen sowieso noch häufiger aus, vielleicht auch nochmal über diesen Podcast. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr uns begleitet habt. Und wir sind in einem der nächsten Podcasts mit Herrn Kachelmann unterwegs zum Thema Holzheizung. Also, Knut, vielen Dank. Gruß nach Lübeck und bis bald. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.